Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock.
Episode 73. Marc Aurel und seine Zeit. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Wir haben heute unseren lang angekündigten Gast bei uns. Das ist der Tino Deckert und mit Tino werden wir jetzt in eine Reihe einsteigen über Marc Aurel, auf die wir uns schon lange gefreut haben. Und ja, herzlich willkommen, Tino, erstmal.
Vielen Dank für die Einladung, Anne und Alex. Und ja, schön, dass ich da sein kann.
Ja, schön, dass du da bist. Ja, vielleicht, Tino, fangen wir doch mal mit einer Sache an, die wir beim letzten Mal so ein bisschen untergepflügt haben, nämlich wer du bist. Also wir gingen immer davon aus, dass viele dich kennen, weil du ja auch tatsächlich wichtige Bücher in den letzten Jahren rausgegeben hast, Epiktet, Musonius Rufus. Aber das ist ja nicht alles in deinem Leben. Magst du denn vielleicht mal gerade vielleicht für alle Zuhörer nochmal greifbar machen, wie kommt man eigentlich auf die Idee, sowas zu machen und was machst du sonst in deinem Alltag so?
Genau, ich bin sonst in meinem Alltag zweifacher Vater, verheiratet, wohne im wunderschönen Mainz und beschäftige mich beruflich mit Windenergieanlagen, da bin ich im kaufmännischen Bereich tätig und mein Interesse für den Stoizismus und für speziell den römischen Stoizismus im Besonderen, Epiktet, Musonius und Marc Aurel, stammen aus meinem Studium. Ich sage immer ganz klassisch Philosophie und BWL studiert. Und genau, der BWL-Part, der ist in meinem Job aufgegangen und die Philosophie ist mir eben so im Privaten erhalten geblieben und versucht da immer jede freie Minute reinzustecken. Genau.
Ja, und wir alle profitieren davon. Also ich hatte es ja damals in der Folge schon gesagt, ich habe das lange, lange beklagt, dass es keine Gesamtausgabe von Epiktet gab und schwupps kam ein Tino Deckert um die Ecke und hat sie geliefert. Also ganz toll, vielen Dank dafür nochmal. Ja, aber heute machen wir ja was anderes. Ne? Heute machen wir nicht Epiktet und auch nicht Musonius Rufus, sondern wie Anne schon gesagt hat, wir wollen mal über Marc Aurel und seine Zeit sprechen. Und vielleicht steigen wir doch mal damit ein, was sind das überhaupt für eine Zeit, in die wir da einsteigen? So zweites Jahrhundert nach Christus. Was sind denn da so die wesentlichen Dinge, die man kennen sollte, um dann vielleicht auch Marc Aurel besser verstehen zu können?
Genau, also im zweiten Jahrhundert, also Marc Aurel hat genau im zweiten Jahrhundert gelebt, von 121 bis 180. Und wir befinden uns in einer Zeit, dass Kaisertum hat sich mit dem ersten Kaiser Augustus um die Jahrtausendwende oder um die Zeitenwende, wie wir immer so schön sagen, mittlerweile bewährt. Es gab einige Umwürfe, Stichwort Nero und das Vierkaiserjahr und Aufstände und Usurpation und so weiter. Und in den Jahrzehnten vor Marc Aurels Geburt hat sich das sogenannte Adoptivkaisertum mehr oder minder durchgesetzt. Das heißt, man ging nicht mehr auf die leiblichen Kinder als Nachfolger, wie dies zum Beispiel bei Domitian, Titus jetzt habe ich den dritten vergessen, Vespasian der Fall war, sondern man hat versucht sozusagen immer den fähigsten Nachfolger zu küren und ihn qua Adoption sozusagen in die eigene Familiengeschichte einzuführen. Das heißt, wir bewegen uns da auch in einer Zeit, das römische Imperium war noch sich im Ausdehnen begriffen. Unter Trajan hat es ja die größte Ausdehnung gehabt, die wir kennen. Und das hat sich dann unter seinen Nachfolgern etwas konsolidiert. Aber sagen wir mal, es war die Blütezeit des römischen Kaiserreiches.
Man könnte so sagen, Trajan, derjenige, der tatsächlich noch sehr kriegerisch unterwegs war und erobert hat, Hadrian, der gesichert hat und danach Antoninus Pius, der so ein bisschen die Friedensdividende einfahren durfte, ne? Und dann 21 Jahre, glaube ich, viel länger als geplant, vor Marc Aurel dann der Kaiser war und danach dann an Marc Aurel übergeben hat. Ne?
Genau, und Marc Aurel war der Erste, der sich sozusagen dann wiederum mit der Defensive beschäftigen musste, also da werden wir dann auch noch zu kommen, aber genau, man kann mehr oder minder sagen, dass Marc Aurel im Rahmen der römischen Geschichte schon einer der vielen Wendepunkte der römischen Geschichte, aber aufgrund der, man sagt heute im Nachhinein, ist man immer klüger, der einsetzenden Völkerwanderung und der ganzen geografischen Verschiebungen und ethnologischen Entwicklung, dass Marc Aurel versucht hat, da mit den Herausforderungen seiner Zeit klarzukommen. Ja.
Ja, ich habe auch mal gelesen, dass in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts sich auch klimatologisch ein paar Dinge verschoben haben. Also dass gerade im östlichen Mittelmeer hat man wohl auch in Sedimenten nachweisen können, da eine sehr viel stärkere Sturmaktivität gewesen ist und dass auch vor allen Dingen in Ägypten die Zufuhr durch den Nil, um eben das ganze Getreide auch gut anbauen zu können, gestört war, sodass da auch tatsächlich größere Schwierigkeiten im Römischen Reich entstanden sind. Alleine was die Ernährungslage und die Verteilung von dem Getreide anging. Und das ist ja dann vielleicht auch nochmal ganz interessant als Kontext für eine der großen Herausforderungen, über die wir nachher noch sprechen, nämlich die Antoninische Plage, die große Epidemie oder Pandemie, die zur Zeit von Marc Aurel stattgefunden hat.
Ja, Alex, wo du gerade sagst, du hast es gelesen. Tino, was würdest du denn sagen, sind die hauptprimären Quellen, die uns überhaupt Ausschluss geben über diese Zeit? Also womit, was wird uns an die Hand gegeben? Wer hat eine realistische, einigermaßen Abbildung der Zeit für uns?
Genau, man kann positiv feststellen, dass die Zeit Marc Aurels oder auch das Leben Marc Aurels sehr gut dokumentiert ist aus, sagen wir mal, den Standards, die wir heute an Wissenschaftlichkeit haben, immer noch ein Stück weit mit Vorsicht zu genießen, weil natürlich die Quellenlage als solches immer, also sozusagen diese neutrale Wissenschaft, wie wir sie heute versuchen, noch nicht ausgeprägt war. Aber wir haben unter anderem von Cassius Dio die römische Geschichte, die sich eben nicht nur mit Marc Aurel, sondern mit dieser ganzen Zeit, der hat im dritten Jahrhundert geschrieben. Das heißt, er konnte sich, sagen wir mal, die bis dahin herrschenden Kaiser und Unterlagen, die ihm als, ich glaube, er war selber Senator, zur Verfügung standen. Die Römer waren ja für ihre Verwaltung berühmt und berüchtigt. Das heißt, da gab es in dem Sinne auch viele Dokumente, die er noch einsehen konnte. Und etwas später dann die sogenannte Historia Augusta, eine Sammlung mehrerer Autoren, die auch die verschiedenen Kaiser dieser Zeit betrachtete. Und aus dieser Gemengelage und vielen weiteren nicht nur Schriftstücken, sondern auch Dokumenten, die Jahrtausende überdauert haben. Ich denke da an Realien wie Münzfunde oder auch Sockelfunde, das heißt also sozusagen in Steinen gemeißelte Unterlagen. Auch die fügen in Summe ein Bild, die dann sozusagen die heutigen Historiker oder auch schon der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte versucht haben, irgendwie in ein Bild zu fügen und uns Informationen über Marc Aurel und seine Zeit zu präsentieren.
Da gibt es ja auch die Säule in Rom von Marc Aurel, ne?
Genau, die sogenannte Marcus-Säule, die den Sieg über den Germanienfeldzug errichtet worden ist, die auch, und da kommen wir später bestimmt nochmal zu, ja auch ein paar interessante Details hat, aus heutiger Sicht, sagen wir mal, der Verherrlichung eher einen trüben Schatten hinweg zaubern. Genau.
Ja gut. Also nur Foreshadowing. Und jetzt wollen wir erstmal einsteigen mit dem Baby Marc Aurel.
Genau.
In welche Familie, unter welchen Umständen wurde denn der kleine Marc eingesetzt?
Genau, wir machen es in der Folge einfach und sprechen immer nur von Marc Aurel oder Marcus Aurelius, weil alleine alle Namen, die er in seinem Leben gehabt hätte, aufzuzählen, wäre sozusagen fast eine ganze Podcast-Folge wert, aufgrund der verschiedenen Familienkonstellationen und auch Titel, die er später bekommen und so weiter. Deswegen halten wir es kurz. Marc Aurel wurde geboren, wir wissen den Tag genau, 26. April 121 in Rom. Also ihr seht, das ist schon sehr gut dokumentiert. Und seine Familie kommt ursprünglich aus Spanien. Sozusagen sein Urgroßvater war Ritter und kam aus der spanischen Provinz nach Rom, hat eben dort Karriere gemacht und besonders sein Großvater Annius Verus war dreimal Konsul und lange Stadtpräfekt von Rom, also eine wichtige Position inne, und war einer der Berater von Kaiser Hadrian. Und sozusagen sein Großvater war der Erste, der seinen Enkel für höhere Weihen, möchte ich es mal sagen, empfohlen hat. Und dadurch, dass Marc Aurels Vater, als er etwa 8 Jahre alt war, bereits verstorben ist, ist Marc Aurel dann sozusagen bei besagtem Großvater mehr oder minder aufgewachsen. Also war dann doch schon relativ nah dran an den Möglichkeiten, die, sagen wir mal, die römische Oberschicht zu bieten hatte. Und wir werden ja auch später nochmal auf das Thema kommen, die Bedeutung der Männer und Adoption und Familienverhältnisse im Römischen Reich. Aber ich möchte an der Stelle nochmal ganz explizit betonen, den Reichtum hat Marc Aurel von seiner Mutter sozusagen geerbt. Und zwar darf man nicht vergessen, dass das Vermögen der Familie mütterlicherseits stammte aus Lehmgruben und Ziegeleien. Und das wissen wir unter anderem dadurch, dass eben Ziegelreste gefunden wurden mit eben diesem Namensstempel drauf. Und genau, und als sie Marc Aurel geboren wurde, war seine Mutter etwa 15 Jahre alt. Auch das eine andere Zeit.
Mhm, wow.
Genau. Und aufgrund dieser damals schon verzweigten Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den verschiedenen Kaiserfamilien von Trajan, Hadrian, die beide ursprünglich auch aus Spanien kamen. Also da hat man so einen gewissen Lokalkolorit, der Provinzler dann in Rom oder auch der Antoninus Pius, dessen Familie ursprünglich aus Frankreich kam. Also da gab es schon von vornherein viele Konstellationen. Und ja, in diese Gemengelage ist Marc Aurel reingeboren worden und hat sozusagen als Verdienste, die er als Kind natürlich noch gar nicht erreichen konnte, aber gegenüber seinem Vater und Großvater, sozusagen aus Dank, wurde er schon sehr früh in den Ritterstand erhoben, in diverse Priesterkollegien aufgenommen. Also ihm war sozusagen schon eine gewisse Karriere vorgezeichnet, dass sie bis ganz an die Spitze enden gehen würde. Das wird dann erst später klar, denn wir sprechen ja nicht nur, also in dieser Folge vor allem über den Menschen Marc Aurel, aber in den nächsten Folgen ja auch über die Philosophie und den Philosophen Marc Aurel. Und das zeichnete sich auch schon früh ab. Also im Alter von 12 Jahren hatte er sozusagen den ersten Kontakt mit der Philosophie. Und daraus generiert sich diese schöne Anekdote, dass er eben im Bann der Philosophie, also er hat eben Stoiker gelesen, er hat Kyniker gelesen, dass er sagte, ja, also er will jetzt wie ein Philosoph leben, hat sich einen groben Mantel besorgt und auf dem blanken Boden geschlafen und nur dank seiner Mutter, die konnte ihn überreden, doch wenigstens ein fellbedecktes Feldbett zu benutzen. Und also von daher, dass
typischer Teenager.
Ja, genau. Immer rebellieren. Statt einfach Kaiser zu werden, immer diese Flausen im Kopf. Und genau. Und dadurch, dass Marc Aurel eben kein Unbekannter war oder wie Epiktet als Sklave geboren, hatte er natürlich eine vorzügliche Ausbildung genossen. Es sind auch an der Stelle insgesamt 18 Hauslehrer namentlich überliefert. Es gibt noch mehr, die nicht namentlich bekannt sind, aber und unter anderem davon haben wir 5 stoische Lehrer. Ja, und einer möchte ich jetzt einfach mal hervorheben, und zwar Junius Rusticus, der als Senator Privatphilosophie betrieb und später auch ein wichtiger Berater von Marc Aurel wurde. Und unter anderem lange auch wiederum Stadtpräfekt von Rom, also sozusagen die Position, die sein Marc Aurels Großvater eben damals innehatte. Und in den Selbstbetrachtungen, über die wir in den nächsten 2 Folgen sprechen werden, hat dankt Marc Aurel Junius Rusticus dafür, dass er ihm mit Epiktets Philosophie bekannt gemacht hat. Mhm. Also das war sozusagen für Marc Aurel so ein einschneidendes Erlebnis, dass er es für würdig erachtete, in seinen geistigen Memoiren mit aufzunehmen. Mhm. Ja, also aber über den Einfluss von Epiktet auf Marc Aurel, das dazu später mehr.
Also aber nicht was heute. Vielleicht ein ganz wichtiger Punkt ist, er konnte ja dann auch Epiktet im Original lesen, weil es ja auch dazu gehörte, dass er eben nicht nur perfekt Latein rhetorisch beherrschte, sondern dass er auch das Griechisch gelernt hat.
Genau. Also Marc Aurel war faktisch zweisprachig. Also und man kann auch durchaus sagen, dass in dieser Zeit das Lateinische vor allem als Militär- und Verwaltungssprache fungierte und das Griechische schon immer die Sprache der Philosophen war und auch im kompletten östlichen Teil des Römischen Reiches Griechisch sozusagen eigentlich die erste Sprache war. Ja, also das kann man mit Fug und Recht sagen. Und wir werden später dazu kommen, dass Marc Aurel seine Selbstbetrachtung ja auch auf Griechisch geschrieben hat. Das darf man ja auch nicht vergessen. Damit steht er ja sozusagen auch als römischer Kaiser in der Tradition griechischer Philosophie und Marc Aurel sogar eigene griechische Begriffe sozusagen neu geschaffen hat, weil er eben einen Ausdruck, vielleicht einen lateinischen Begriff, dann ins Griechische zurückübersetzt hat, damit es in seine Selbstbetrachtung passt, während ja Cicero derjenige war, der versucht hat, griechische Philosophie den Römern schmackhafter zu machen, indem er sie versucht hat, ins Lateinische zu übersetzen. Und auch wenn er selber kein Stoiker war, aber dadurch der stoischen Philosophie und der Verbreitung und dem inhaltlichen Verständnis ja auch sehr viel Gutes getan hat.
Aber ja, ganz spannend, weil Seneca hat ja auf Latein geschrieben und nicht auf Griechisch, ne?
Genau, und sich ja alle anderen Stoiker immer ein bisschen bedeckt gehalten haben mit.
Weil er so eine Vulgärsprache benutzt hat.
Ja, ja, an Seneca scheiden sich ja so ein bisschen die Geister, aber deswegen, ich will nicht abgleiten.
Nein, das machen wir in der übernächsten Folge dann.
Genau, da werden wir bestimmt nochmal auf Seneca zu sprechen kommen, in der Tat. Genau, also können wir festhalten, die Kindheit, sehr gute Ausbildung genossen, und du hast es mit der Zweisprachigkeit angedeutet. Marc Aurel hat ja eben nicht nur philosophische Lehrer gehabt, sondern ganz wichtiger Teil der Ausbildung für Mitglieder der römischen Oberschicht war es natürlich auch, speziell in Rhetorik gebildet zu werden. Und da hatte er eben, sind wir bei den zwei Sprachen, mit Cornelius Fronto für lateinische Rhetorik und Herodes Atticus für griechische Rhetorik mehr oder minder die besten Lehrer, die man im Römischen Reich dafür finden konnte. Also, um es mal ein bisschen griffiger zu machen, das wäre in etwa so, wie wenn man von Taylor Swift Gesangsunterricht bekommen würde, so privat. Ja, also so kann man es, glaube ich, so ein bisschen vergleichen, selbst Koryphäen ihres Faches, und speziell zu Fronto und einem erhaltenen Briefwechsel mit Marc Aurel, ich glaube, da können wir später auch nochmal ein bisschen was dazu sagen, weil das ist auch ein spannendes Thema.
Ja, die beiden hat ja eine sehr, sehr enge Freundschaft verbunden. Also wirklich die über das Normale, was man sich so vorstellt, unter zwei guten Kumpels im alten Rom schon hinausgeht. Kann man schon so sagen, ne?
Das kann man schon so sagen, genau. Und das hat auch einige Spekulationen aufgebracht. Ja, da wird vielleicht auch ein bisschen viel Wind um wenig gemacht, aber schauen wir mal, da kommen wir dann später nochmal kurz drauf zurück. Ja, genau. Ja. Genau. Und der nächste Schritt, sagen wir mal, hin zum Purpur war dann, dass dann eben spätestens Kaiser Hadrian, der ja immer viel gereist ist und sich dann eben schon, der hat ja auch 20 Jahre regiert, während seiner Herrschaft Gedanken über die Nachfolge gemacht hat. Er hatte ursprünglich jemand anderes vorgesehen für seine Nachfolge, aber derjenige ist dann, nachdem er ihn sozusagen 2 Jahre lang aufgebaut hat, da gab es ja auch verschiedene Stadien, ist er dann überraschend gestorben. Und sein Sohn, also dessen Sohn, Aelius Caesar, der dann eben kurz vor Hadrians Tod selber dann eben kurzfristig oder überraschend gestorben ist, das wird derjenige sein, den Marc Aurel dann später sozusagen sein Adoptivbruder werden wird und ihn dann später zum Mitkaiser machen wird. Mhm. Sozusagen aus dieser Schiene wird dann Lucius Verus stammen. Und deswegen musste der schwerkranke Hadrian die Entscheidung treffen und hat sich dann für Antoninus Pius entschieden. Er war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon knapp über 50 und sagen wir mal so ein bisschen fraglich, ob er dem gewachsen sein wird. Aber wie du es vorhin schon angedeutet hast, hat Antoninus Pius das große Glück gehabt, dass er, wie du hast gesagt, die Friedensdividende, die konnte er auszahlen. Genau, er hat dann auch lange das Römische Reich regiert, insgesamt 23 Jahre, und es war in Summe eine relativ ruhige Zeit. Kann man nämlich deswegen feststellen, es gibt einen Fun-Fact: Antoninus Pius hat während seiner ganzen Regentschaft, also in den 23 Jahren, Italien nie verlassen. Also er konnte sozusagen das Kaiseramt ganz entspannt, ich will jetzt nicht vom Homeoffice sprechen, aber er war nicht wie Hadrian, Trajan oder auch später Marc Aurel eben viel unterwegs, weil es innerhalb des riesigen Römischen Reiches eben viele Themen gab, die man am besten vor Ort klären musste. Genau. Und auch da wieder eine nette Anekdote. Kaiser Hadrian, der eben schon relativ früh auch in dem Charakter Marc Aurels gesehen hat, dass er sehr für seine Ernsthaftigkeit und auch für sein Alter immer sehr reif wirkte und sehr nachdenklich. Er hat ihm den Spitznamen Verissimus, also in Anlehnung an den Familiennamen Verus, was ja so viel wie wahr bedeutet. Und Verissimus ist dann sozusagen der Superlativ davon, also der Wahrhaftigste. Mhm. Auch das zeigt schon wieder in eine gewisse Richtung, in die es sich dann entwickeln wird. Also da hat Kaiser Hadrian doch einen gewissen Weitblick bewiesen.
Mhm.
Genau. Und mit der Adoption, wir hatten es schon ein paar Mal angesprochen, mit der Adoption Hadrians, also Antoninus Pius wurde von Hadrian adoptiert. Und in dem Moment hat Hadrian gewissermaßen verfügt, dass Antoninus Pius eben direkt Marc Aurel und den Sohn des verstorbenen eigentlichen Nachfolgers mit adoptiert. Und so hat sozusagen, dadurch wurde Hadrian zum Adoptivgroßvater von Marc Aurel. Und so ist die Reihe dann fortgesetzt worden, bis dann eben zu Marc Aurel. Und Marc Aurel,
mal kurz
ja,
bei dem
natürlich,
Lupus Verus. Ist das wirklich so gewesen, dass Hadrian das schon verfügt hat, oder war das nicht eine Eigenkreation von Marcus Aurelius, dass er gesagt hat?
Nein, das, die Doppelherrschaft, das war eine Idee von Marc Aurel und hat damit auch, wir reden immerhin über das erste Doppelprinzipat der römischen Geschichte, also das war seine Idee. Mhm. Wieso, weshalb, warum? Kann man natürlich nur mutmaßen. Man darf an der Stelle nicht vergessen, Marc Aurel hat so gut wir das beurteilen können, so gut er den Job gemacht hat als Kaiser und auch als Kronprinz und alle Herausforderungen, die er hatte und ich finde ein Stück weit auch als Philosoph, er hat diese Kaiserwürde ja nie forciert. Mhm. Also es ist ja nicht so, als ob diese Entscheidung bis dorthin nicht, das war nicht sein Karriereplan, ich glaube, so ehrlich können wir sein. Also ich glaube, mit einer verantwortungsvollen Tätigkeit, das war ihm bewusst, dass die auf ihn zukommen wird, dass es eben bis zum Kaiseramt geht und er dieses Amt auch so lange innehaben wird. Ich glaube, damit konnte man nicht rechnen. Und eben nicht wie damals im Vierkaiserjahr 69, als sich ein Usurpator nach dem anderen erhoben hat, mit seinen Legionen nach Rom gezogen ist und sich selbst zum Kaiser mehr oder minder gekrönt hat. Oder dann ab dem 3. Jahrhundert die sogenannten Soldatenkaiser, ähnliches Prinzip. Wer die militärische Macht hat, der bestimmt, was gespielt wird. So war es eben nicht der Fall. Und deswegen wollte er, glaube ich, die Verantwortung auch so ein bisschen verteilen. Und vielleicht war ihm auch schon klar, dass die Herausforderungen, die auf ihn zukommen werden, dieses riesige römische Reich zu steuern, und wir dürfen ja nicht vergessen, auch das hat Marc Aurel, das konnte er natürlich noch nicht wissen, aber die Geschichte hat uns ja gezeigt, dass später die Teilung in Ost- und Weströmisches Reich genau einer der Gründe war, dass das eine riesige Reich so nicht mehr zu steuern war und sich dann mit Rom und später dann Konstantinopel eben zwei Herrschaftszentren und zwei sich unterschiedlich entwickelnde Herrschaftsbereiche entwickelt haben.
Mhm.
Genau.
Aber also er hatte eben kein Machtstreben inne, sagst du. Er hat zu keinem Zeitpunkt gesagt, ich möchte hier unbedingt Herrscher über dieses Weltreich. Also er hat die Rolle angenommen und seine Pflicht erfüllt. Aber er hat, wie für viele Herrschende, da unbedingt nach Streben und so einen Zwang nach haben, auch der Ruhm von außen und diese ganzen Dinge, die er nicht anspielt. Er sagt ja sogar mal in den Selbstbetrachtungen, man kann wohl sogar im Palast glücklich werden. Das klingt ja nicht danach, dass das seine allererste Wahl gewesen wäre, ne?
Genau, so kann man es sagen. Also auch an der Stelle hatte er wahrscheinlich Epiktet im Ohr aus dem Handbuch, dass die Rolle, die dir gegeben wird, du gut zu spielen hast, sei es, dass du eben in dem Fall Kaiser oder Bettler oder wer auch immer seist, die Rolle hast du dir nicht ausgesucht, die wurde dir von jemandem gegeben, in dem Fall von sozusagen Kaiser Hadrian, deine Aufgabe ist es, sie gut zu spielen. Genau, und ich glaube, diese ein Stück weit auch, diese innere Angespanntheit, diese verschiedenen, diversesten Ansprüche, denen gerecht zu werden, und ich glaube, das merkt man auch ein Stück weit in den Selbstbetrachtungen. Und das macht wahrscheinlich auch ein Stück weit diese Faszination aus, ne? Dieses zwischen Politik und Philosophie, genau, dieses Spannungsverhältnis und ja, genau. Aber bevor er vor all diesen großen Aufgaben stand, hatte er, das schreibt er auch selber, eben eine lange Phase, nämlich die komplette 23-jährige Regierungszeit seines Adoptivvaters Antoninus Pius. Wie gesagt, er ist dann mit 17 Jahren. Mit Amtsantritt ist er zu ihm gezogen und wird später mit Stolz sagen, dass er in den ganzen 23 Jahren Regentschaft nur 2 Tage nicht gemeinsam mit Antoninus Pius unter einem Dach verbracht hat. Also das war, muss man wirklich sagen, diese Art Ausbildungsprogramm hin zum Kaiser hat er wirklich, also das Spiel hat er durchgespielt. Also da ging kein Blatt zwischen die beiden und er hat auch in den Selbstbetrachtungen selber. Das erste Buch besteht ja aus eben dem Dank und gleichzeitig auch der Aufgabe, die Marc Aurel von Verwandten, Freunden, Lehrern bekommen hat. Und da setzt er gewissermaßen seinem Vater Antoninus Pius eigentlich ein Denkmal. Mhm. Also ungefähr ein Drittel des ersten Buches besteht aus einer wirklich gütigen Beschreibung des damaligen Kaisers und mit welchen Attributen er ihn beschreibt. Also für Marc Aurel war Antoninus Pius der ideale Herrscher. Mhm. Und er sozusagen ist dankbar dafür, dass er so viel Zeit mit ihm verbringen konnte und so viel von ihm lernen konnte. Ja, das kann man festhalten.
Ist, glaube ich, auch die längste Praktikantenphase der Geschichte wahrscheinlich so, ne?
Ja, vielleicht abgesehen von der von König Charles unter der Queen.
Ja, da hast du auch wieder recht.
Mal schauen, wie die Geschichtsbücher ihn dann beschreiben.
Ja.
Genau. Ja, und ja, also das war seine Kronprinzzeit. Zu erwähnen wäre vielleicht noch nicht ganz unwichtig. Das will ich gar nicht abtun. Er wurde dann verheiratet mit der Tochter von Antoninus Pius, nämlich Faustina. Und sie hat ihn in all den Jahren insgesamt 14 Kinder geboren, von denen leider nur 5 das Erwachsenenalter erreicht haben und mit seinem Sohn Commodus der einzige männliche Nachfolger. Ja, das sei an der Stelle auch nicht unerwähnt. Und auch da gibt es ganz, ganz wenige Anspielungen, sozusagen autobiografische in den Selbstbetrachtungen, aber ein paar kann man finden. Und das darf man ja nicht vergessen. Ja, ein Marc Aurel, der ja Kindersterblichkeit war, leider Normalität zur damaligen Zeit, aber nichtsdestotrotz hat man natürlich der Verlust jedes Kindes und auch teilweise wirklich dramatisch, manche schon im Wochenbett, manche dann erst später aufgrund von Krankheit. Das gehört auch so ein bisschen zu dieser Lebenslektion des Marc Aurel dazu. Ja.
Was ja vielleicht auch nochmal ganz interessant ist, du hattest es vorhin, glaube ich, auch schon angedeutet, dass er jetzt mit der Tochter von Antoninus Pius verlobt wurde, hat ja vorausgesetzt, dass er eine andere Verlobung auflösen musste, die vorher auch aus machtpolitischen Gründen arrangiert wurde. Und da sieht man ja auch nochmal, wie solche Beziehungen damals dann auch machtpolitisch eingesetzt wurden.
Genau, also war ursprünglich versprochen, der Tochter des Aelius Caesar, der ja eigentlich der Nachfolger Hadrians werden sollte. Und genau, dann wurde diese Verbindung kurzerhand gelöst. Also auch da also beide Ehepartner hatten da nicht viel mitzusprechen, ja, sondern das wurde vorher geregelt und immer unter der Maßgabe, ja, dem Kaiseramt und dem römischen Volk zu dienen, so muss man sagen. Also da kann man jetzt nicht von privaten Präferenzen sprechen, sondern das wurde ja arrangiert, so kann man sagen. Mhm. Und deswegen ist es umso faszinierender, dass es gab ja auch in der Antike bereits Gerüchte, natürlich auch nachträglich, weil man versucht hat, so ein bisschen Faustina einen doch eher, sagen wir mal, lockeren Umgang mit Sitten nahelegen zu wollen. Das liegt zum einen daran, dass man Marc Aurel immer so ein bisschen mit ja doch eher bieder und verstockt wahrgenommen hat, immer sehr pflichtbewusst und zum einen ja hat sie irgendwie 13 Kinder von ihm geboren und gleichzeitig mit später wussten wir dann Commodus, ach, das kann doch nicht der leibliche Sohn von Marc Aurel sein, das kann mir doch niemand erzählen und hat ihr da Affären angedichtet mit Gladiatoren und weiß Gott wem.
Also Commodus das Kuckucksei.
Sozusagen und an der Stelle kann man nur sagen, da ist natürlich sehr, sehr viel aufgebauscht gewesen. Marc Aurel schreibt selber in den Selbstbetrachtungen nicht viel über seine Frau, aber das, was er schreibt, er bezeichnet sie als hingebungsvoll, zärtlich und schlicht. Da ist keinerlei Verdruss oder irgendwie irgendein Seitenhieb erkennbar. Also ich glaube, dass das wird ihr einfach nicht gerecht und auch da darf man nicht vergessen, sie war zwar die Kaiserin, aber ihr Mann war sehr, sehr viel unterwegs und sie war teilweise mit im Feldlager, mit in Germanien, mit auf Reisen. Also genau, von da an der Stelle, wir sprechen hier viel über Marc Aurel, aber ich finde auch Faustina sollte an der Stelle lobend erwähnt werden.
Und dieses schlicht, wie er sie bezeichnet, ist auch keine Beleidigung in dem Zusammenhang, richtig? Sondern das meint
nein, genau,
auch positiv.
Genau, sozusagen schlicht im Sinne von das Gegenteil von überkandidelt oder extrovertiert, sondern einfach, genau, weil das,
genügsam.
Das Genau, genau dieses innerhalb eine der mächtigsten Personen des Reiches zu sein und da nicht überzuschnappen, ich glaube, das ist genau die Herausforderung.
Mhm. Ja. Ja.
Deswegen, das, ich glaube, das ist an der Stelle gemeint. Genau. Genau, das waren, jetzt haben wir die 23 Jahre knapp zusammengefasst, die Marc Aurel eben sozusagen Kaiserschüler war und als dann Antoninus Pius dann im Jahr 161 gestorben ist, war von vornherein klar, von den Truppen und auch dem Senat bestätigt, also es war alles vorbereitet, es lief alles reibungslos, dass Marc Aurel das Kaiseramt übernimmt und hat eben in diesem Parforce-Ritt dem Senat direkt seinen Adoptivbruder Lucius als Mitkaiser vorgeschlagen. Das wurde natürlich auch angenommen und hat ihm, ja, wie soll man sagen, also es war ganz klar, die Rollenverteilung war ganz klar, also er hatte, ich glaube, bis auf das Pontifex Maximus, also sozusagen bis auf die höchste Priesterweihe, hatte Lucius Verus dieselben Titel und Befugnisse wie Marc Aurel. Aber dadurch, dass er, glaube ich, 8 oder 9 Jahre älter war als sein jüngerer Adoptivbruder, waren die Rollenverteilung ganz klar gesteckt, dass er das Sagen hatte. Aber er hat ihm auch sehr viel mit Respekt begegnet und schrieb in den Selbstbetrachtungen, dankt er sozusagen, er dankt den Göttern, Zitat, dass mir ein solcher Bruder beschieden war, der mich durch seinen Charakter ermunterte, Sorge für mich selbst zu tragen und mir zugleich durch seine Achtung und Liebe Freude bereitete.
Hm. Klingt ja gut.
Klingt erstmal gut, aber es zeigt vielleicht auch so ein bisschen man kann es auch deuten als ein Euphemismus, dass Lucius Verus, ja, also der hätte jetzt nicht Kaiser werden müssen. Ja, also der hätte sich auch mit seiner Rolle in der zweiten Reihe hätte ihm auch genügt und er hat auch ein eher lockeres Leben geführt und man hat diese Aussage so ein bisschen gedeutet, dass Marc Aurel dadurch bewusst geworden ist, das Leben muss nicht nur aus Askese und Arbeitsmut bestehen. Man kann versuchen, auch das Leben, also sozusagen die Aufgabe, der Aufgabe nachzukommen und trotzdem irgendwie Freude zu haben.
Was ich jetzt an dieser Kurzbiografie bis hierhin ganz spannend finde, ist so dieser Punkt. Also er war sicherlich gut vorbereitet, um mit der Verwaltung umzugehen. Er war auch sicherlich gut vorbereitet, um mit dem Senat umzugehen, weil er da auch die ganze Zeit mit dabei war. Aber eine Sache fehlte ihm, glaube ich, ganz dramatisch, die vorher eben auch immer wichtig war im Sinne der Machtbalance eines Kaisers, nämlich die Verbindung zum Heer. Genau. Das ist ja bei den Römern extrem wichtig gewesen. Und Hadrian ist ja selber über lange Jahre im Heer unterwegs gewesen, hat in den Kriegen gekämpft, die Trajan gekämpft hat und so weiter. Und jetzt kommt ein Kaiser auf den Thron, der eigentlich so auch deiner Erzählung keinerlei Verbindung zum Heer hat. Wie hast du denn das wahrgenommen? Ist das so etwas, was ihn auch wirklich belastet hat?
Das ist erstmal völlig richtig. Und das müssen wir natürlich, das könnte man Antoninus Pius anlasten. Ja, einfach dieser Friedenskaiser in den fast Vierteljahrhundert, die er regiert hat, ging das ja auch alles gut. Das heißt, er hat durch geschickte Diplomatie und Möglichkeiten sozusagen vertraglicher Natur, die es dort gab, und eben der guten Vorarbeit von Hadrian, konnte er dadurch gut davon leben oder das Römische Reich. Und man hat vielleicht genau dieses Risiko, diese Gefahren sehr stark zurückgefahren. Und normal wäre es gewesen, Marc Aurel über die verschiedenen Stationen, ja, Prätur und die Verwaltung, Legislatur und wie die alle hießen, also sozusagen eine Komplettausbildung zu geben. Das hätte auch bedeutet, dass man Marc Aurel eben mal das Kommando von einer Einheit irgendwo, sei es in Syrien oder in Britannien, gibt und dann verwaltet er eine Provinz vielleicht irgendwo im Norden, in der Nähe von Germanien oder wie auch immer. Also da war es so, dass man sich sehr auf diese, wie du gesagt hast, zivilen und verwaltungsrechtlichen Sachen fokussiert hat, die Marc Aurel auch immer sehr, sehr ernst genommen hat. Also Marc Aurel ist bekannt dafür, für seine fast schon ermüdende Pedanterie in Bezug auf Rechtsurteile, dass er immer versucht hat, die Einzelfälle, man darf ja nicht vergessen, der Mann war Herrscher über ungefähr 50 Millionen Menschen, aber es gab Möglichkeiten oder es gab gewisse Situationen, in denen konnte man sich in Rechtsfällen direkt an den Kaiser wenden. Mhm. Und Marc Aurel war einer derjenigen, der versucht hat, genau diesen einzelnen Anfragen auch immer Genüge zu tun. Er hat die Gerichtstage erweitert, an denen Gericht gehalten werden konnte und auch selber immer viel Gericht gehalten. Also Aber um auf deine Frage zu kommen, ja, das war nicht sein Steckenpferd. Er hat sich da so ein bisschen, er musste sich da so ein bisschen reinarbeiten und hätte sich das sicherlich anders vorgestellt, aber hat an der Stelle auch wieder die Rolle angenommen und hat auch verstanden, dass eben so ein großes Reich eben nicht von Rom aus regiert werden kann, wenn solche massiven kriegerischen Auseinandersetzungen drohen, sondern hat dann eben auch dieses Gespür bewiesen, seine Truppen und seine Generäle sozusagen direkt vor Ort zu unterstützen.
Genau. Aber ist nicht auch ein bisschen so ein Treppenwitz der Geschichte, ne? Dass der am besten in den zivilrechtlichen Dingen ausgebildete Kaiserkandidat in seiner Herrschaft den größten Teil seiner Zeit im Feldlager verbracht hat und als Feldherr agieren musste, ne?
Das ist richtig. Und gleichzeitig eben genau diese Aufgaben, auf die er vorbereitet wurde, aber dort deswegen nicht vernachlässigt hat, sondern im Zweifelsfall lieber an sich selbst gespart hat. Ja, sei es an Schlaf, sei es an entsprechender Gesundheit, Erholung. Marc Aurel war in der Jugend, war sehr sportlich, hat sehr viel Sport getrieben, geritten, gejagt, hat dann aber über die Jahre diverse gesundheitliche Probleme gehabt. Also es wird von Magenschmerzen berichtet, von Schlafproblemen. Und wie gesagt, er hat sich eigentlich nie geschont. Und wir dürfen ja nicht vergessen, also er hat, wenn er im Feldlager in den Germanienfeldzügen, also man darf sich das natürlich nicht so vorstellen, dass Marc Aurel dann nur unter so einer dünnen Zeltplane dann hauste wie seine Legionäre, das ist klar, sondern er war dann entsprechend in dem Refugium des Statthalters untergebracht oder man hat es entsprechend ausgebaut, als absehbar war, dass es länger dauerte. Also, aber natürlich kein Vergleich zu dem Luxus, den man in Rom gehabt hätte. Ja. Und gerade Marc Aurel dann im Winter in Germanien, also das war schon auch bitterlich kalt und es gibt eben gibt eine Szene, die wird, glaube ich, bei Cassius Dio beschrieben, dass er eine Ansprache an seinen Truppen halten wollte, sozusagen aus dem Lager trat vor die Soldaten, aber es war so klirrend kalt und er war nicht in der Lage, einen Ton rauszubringen, weil er sozusagen wie stockgefroren war. Genau, und aus diesen gesundheitlichen Problemen, um mal wieder eine Anekdote einzustreuen, damit das hier nicht alles zu fachlich wird, hat man in der Tat, es gibt einen Artikel aus den 60ern von einem Wissenschaftler, der heißt Afrika mit Nachnamen, hat man ihm sozusagen eine Abhängigkeit von Aufputschmitteln, also dieses Opiat Teriak, das ist eine Kombination aus diversesten Mitteln, unter anderem Mohnsaft, wollte man eben so eine gewisse Abhängigkeit, dass man dadurch auch erklären konnte, warum er so wenig gegessen hat, warum er sozusagen so eine schlechte körperliche Verfassung hatte. Aber man hat mittlerweile festgestellt, dass das, dass man, sagen wir mal, so eine Abhängigkeit ausschließen konnte. Ja, also das ist, hat er genommen, das war auch relativ verbreitet damals. Und aber die Mengen würden nicht ausreichen, um da, sagen wir mal, negative Folgen daraus zu haben.
Aber genau. Das war so eine Art Schlafmittel, oder? Und dann ist er vielleicht deswegen so schlecht aus dem Bett gekommen morgens und dann kann man, würde das einführen.
Ja, es hatte sogar zwei Komponenten. Es sollte sowohl wachhalten und den Hunger unterdrücken, damit er mehr arbeiten konnte. Ja, also das, wie gesagt, und auch, und es gibt auch, ich glaube, es ist in einem Briefwechsel, also irgendwo wird erwähnt, dass er auch stolz darauf ist, sozusagen nur einmal am Tag auf Toilette zu gehen. Also eine gesunde Darmflora schien ihm auch nicht ganz so wichtig gewesen zu sein. Und in dieser Gemengelage, und dann war er zu schläfrig und dann hat man diesen Mohnsaft weggelassen. Also da wurde auch viel rumexperimentiert. Also ja.
An irgendwie der Stelle, wer dafür verantwortlich war ja sein, für dieses experimentelle Verhalten, war ja wahrscheinlich dann sein Leibarzt, der Gallen.
Galenos von Pergamon, genau, selbst Verfasser vieler Schriften und einer der berühmtesten Ärzte der Antike. Also auch da hat er sich mit den Koryphäen seiner Zeit umgeben und die durften.
Interessant ist ja, dass dieser Galen, also der ist ja eine der Quellen für viele Passagen von Chrysipp, weil er den sehr kritisch beäugt hat. Also Galen war selber ja nicht stoisch in seinem Denken, sondern eigentlich eher platonisch orientiert. Und da haben Anne und ich auch schon mal vorhin mal so ein bisschen gerätselt. Ist ja auch interessant, dass er sich dann als überzeugter Stoiker einen Arzt holt, der eigentlich nicht unbedingt stoisches Gedankengut in der Medizin verfolgt. So, das, aber vielleicht war er da pragmatisch genug zu sagen, okay, wer heilt, hat recht und der hat das irgendwie raus und
genau, und an der Stelle muss ich natürlich, also da muss ich jetzt, das tut mir jetzt leid, dass wenn wir den Schwenk schon machen, muss ich ganz kurz etwas einstreuen. Und zwar ist es nämlich so, dass genau besagter Galenos von Pergamon, wie du schon sagst, stand er kritisch den Stoikern gegenüber, hat sie aber gelesen. Und das weiß ich deswegen, als ich im Rahmen meiner Musonius-Ausgabe habe ich ein Fragment gefunden, das bis dahin nicht, sondern Teil des Korpus war, sondern es liegt daran, dass eine Schrift von Galenos über die Seelenruhe ist erst vor wenigen Jahren in einem Kloster in Griechenland entdeckt worden und dann herausgegeben worden. Und da gibt es nämlich ein Zitat, also Galenos schreibt: Ich staune über Musonius, der es gewohnt war, bei jeder Gelegenheit zu sagen, Zeus, schicke mir eine Widrigkeit. Sozusagen, also ein Lob von Galenos an Musonius, dass er sagt, egal was da komme, ich bin darauf vorbereitet. Ne? Das ist sozusagen, das ist Stoizismus in a nutshell. Ja. Und warum schreibt er das? Weil er danach, geht der Satz weiter, ich würde sagen, Zeus, schick mir bitte keine Widrigkeit. Ja, und das schreibt er in diesem kleinen Heftchen, als er nämlich berichtet, dass am Jahr 192 in Rom es mal wieder verheerend gebrannt hat, dass viele seiner Bücher und medizinischen Vorrichtungen und eben seiner ganzen Ampullen, die sind verbrannt. Und dann beschreibt er sozusagen, jetzt sein, und Stoiker können das, zu sagen, es ist weg, aber es trifft mich nicht sozusagen im Innersten, es hat keine Entscheidung auf mein Lebensglück. Mhm. Und da sagt er, das kann ich noch nicht. Ja, und deswegen kurzer Einschub an der Stelle.
Ja, aber ich meine, ist ja vielleicht auch ganz interessant, weil ja Marc Aurel manchmal ja auch in seinem Werk durchaus auch nicht vorgeworfen, aber schon auch dahingehend beurteilt wird, dass er auch nicht immer die reine Lehre in allen Situationen da von der Stoa hat, sondern dass er auch andere Einflüsse aufgenommen hat. Das wäre ja dann auch ganz nachvollziehbar, ne? Wenn du so einen Galen hast, der dann tatsächlich sehr stark dann vielleicht auch mit dir in Kontakt zu anderen Themen steht und der dann noch andere Gedanken mit reingibt.
Ja. Genau, und völlig richtig, wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass Marc Aurel seit seiner Jugend interessiert an Philosophie und durch seine Möglichkeiten hat er natürlich auch Dinge lesen können, die heute nicht mehr überliefert sind, und auch zur damaligen Zeit hatte er ja Möglichkeiten, Dinge sich zu besorgen, Schriften zu lesen, also er hatte ja die komplette antike Philosophie, wie sie ihm zu Füßen lag, konnte er, wenn er wollte, sich zu Gemüte führen. Und natürlich war da auch ein Platon dabei. Natürlich waren da auch Peripatetiker dabei. Natürlich hat er auch, das wissen wir auch, er hat die Vorsokratiker, er hat Heraklit gelesen, er hat auch Seneca gelesen. Also dieser Mann war ja immer, ja, das ist ja eine seiner Eigenschaften. Er hatte immer ein Buch dabei. Teilweise hat er morgens um 3 angefangen mit Lesen und Schreiben und war da immer sehr diszipliniert, weil er wusste, dass der Tag dann ab dem Morgen gewissermaßen für seine anderen staatsdienlichen Pflichten gefüllt waren. Und was nicht so gut im Volk ankam, Marc Aurel war sicherlich oder nachgewiesenermaßen kein Fan sowohl vom Theater als auch vom Zirkus als auch Gladiatorenkämpfe. Im Gegenteil, also er war, wenn er anwesend sein musste, dann hat er meistens entweder gelesen, Unterschriften geleistet, Audienzen abgehalten. Das ist dem Volk natürlich nicht verborgen geblieben. Ja, und da haben wir dann mit seinem Sohn Commodus, der völlig aufgegangen ist in dieser Materie und sich da selbst betätigt hat in dem Bereich, natürlich große Gegensätze, die
Ja gut, so, dann lass uns jetzt mal vielleicht auch aus zeitlichen Gründen mal so auf seine Feldherrenkarriere kommen und die Dinge, die damit zusammenhängen und was auch im Römischen Reich passiert ist danach, ne, weil das, glaube ich, für ihn auch ja wichtig ist. Stichwort
genau, Pandemie. Stichwort Pandemie, genau. Es war nämlich so, dass in Summe kann man sagen, dass Marc Aurel ungefähr 2/3 seiner rund 19-jährigen Herrschaft außerhalb Roms bei Feldzügen und Kriegen verbracht hat. Und maßgeblich war direkt der erste im Krieg gegen die Parther. Da ging es um den Einfluss in Armenien. Das wird ungefähr 5 Jahre dauern. Wird erfolgreich abgeschlossen werden, unter anderem durch seinen Mitkaiser Lucius Verus. Aber es brachte die antoninische Pest, hat man es genannt. Also es war wohl keine Pest, sondern es gibt Mutmaßungen darüber, welche Krankheit es schlussendlich gewesen sein könnte, welche Pandemie sie mit ins Römische Reich gebracht haben. Und auch über die Verluste der Folgejahre kann man nur mutmaßen, was ich in der Literatur gelesen habe, irgendwo zwischen 1 und 10% der Bevölkerung. Hm. Also da hat schon ein ziemlicher Aderlass stattgefunden, sowohl in der Zivilbevölkerung als auch natürlich unter den römischen Truppen, die dort gewütet hat, und war unter der langen Kette der Punkte einer der vielen, die eben dafür gesorgt haben, dass die Herausforderungen für Marc Aurel in den Folgejahren eher größer als kleiner wurden. Genau. Und das, wofür wir natürlich speziell, glaube ich, gerade im deutschsprachigen Raum Marc Aurel kennen, sind dann seine zwei größeren Feldzüge oder Kriege gegen die Germanen und mit den Germanen. Also Germanen, das ist ja ein Sammelbegriff. Ja, also wenn man sich da näher mit beschäftigt, es waren viele Volksstämme, es gab die Markomannen, es gab die Quaden, es gab die Hermoduren, das sind die Vorgänger der späteren Thüringer, und also es gab die Elbgermanen, und das war ja alles immer sehr undurchdringlich, irgendwo unverständlich und für Marc Aurel am Ende alles irgendwie Barbaren, denen man erklären muss, das Römische Reich hat hier das Sagen und ihr habt es bitte zu respektieren, und wenn sie das vertraglich oder aufgrund des über die Jahrhunderte oder über die Jahrzehnte entwickelten Limes, Alex, du sitzt ja mehr oder minder in Limes Nähe, wenn ich es richtig sehe, oder?
Ja, also wenn ich aus dem Fenster gucke, kann ich wahrscheinlich fast den Verlauf sehen.
Hält die Linie. Also Tino, das waren Verteidigungskriege, ja?
Genau.
Das waren keine, da wurde nichts erweitert vom Römischen Reich her, sondern das waren wirklich der Versuch, die Grenzen zu halten.
Genau, also wir können auch in der Tat Marc Aurel eher als Bewahrer des Gegebenen im Politischen ansehen, dass eben, genau, Verteidigungskriege. Es gab natürlich immer mal wieder Strafexpeditionen dann ins germanische Gebiet rein, aber natürlich immer nur mit dem Hintergrund, den Gegner so sehr zu schwächen, dass man dann erstmal wieder etwas Ruhe hat. Aber so Ideen, die es gab, ja bereits unter Augustus, dass man vielleicht weiter ins germanische Reich vordringt, um sie vielleicht, wie man es zuvor in Gallien getan hat, daraus römische Provinzen zu machen, diese Idee, diese Spekulation gab es, aber die kann man genug abtun, getrost abtun, dass Marc Aurel da kein Interesse dran hatte, richtig? Genau. Deswegen war er da insgesamt fünf Jahre gebunden und hat immer mal wieder Frieden, Zwangsfrieden. Und man darf auch nicht vergessen, das war auch eine komplexe vertragliche Gemengelage. Man hat dann immer versucht, teilweise auch über Zahlungen, sozusagen, man hat versucht, die anderen Stämme ruhig zu halten, indem man sie teilweise dafür bezahlt hat. Man hat teilweise Truppen oder Geiseln ausgetauscht, um so eine gewisse Verbindlichkeit in die Verträge zu bekommen. Aber Marc Aurel hat auch immer wieder damit kämpfen müssen, dass die Germanen, wenn sie dann mit einem König nicht zufrieden waren, dann haben sie den abgesetzt, verjagt, ermordet und haben damit alle Verträge, die man mit den Römern hatte, sagen wir mal, das war dann immer obsolet, und dann hat man es wieder versucht. Und die Germanen waren häufig darauf aus, entsprechende Beutezüge durchzuführen, also zu rauben. Aber, und wie du es vorhin angesprochen hast, Alex, es war auch der Beginn der später einsetzenden Völkerwanderung, eben unter anderem aufgrund klimatischer Veränderungen. Also das heißt, die Völker jenseits des Rheins hatten einfach Probleme, fortbestehen zu können, und suchten sich dann, der Druck ging dann eben auf die römische Grenze. Genau, so kann man es festhalten.
Und da könnte man ja auch so die erste kleine Kontroverse von Marc Aurel schon mal aufmachen, weil du hast ja vorhin auch gesagt, die Siegessäule von ihm, die zeigt ja teilweise Szenen aus diesem Krieg. Da würde man heute wahrscheinlich von Genozid sprechen.
Genau, also das sind dokumentierte Kriegsverbrechen. Aus heutiger Sicht muss man das ganz klar so sagen. Also es gibt Szenen, in denen Gefangene hingerichtet werden oder versklavt werden. Frauen und Kinder werden vertrieben oder ermordet, Siedlungen werden zerstört. Also sozusagen ein ganz klar ist die sind Zivilisten in Mitleidenschaft gezogen worden. Und ja.
Und da liest man ja in der Selbstbetrachtung nicht unbedingt was von, ne? Dieser Zwiespalt. Ist es angemessen, dass ich massenweise Leute umbringe, wo sie alle Mitbürger der Kosmopolis sind? Dafür wird er ja auch manchmal kritisiert, ne? Dass man da so wenig rausliest im Sinne von, dass auch genau mit dem Sklaventum, ne? Dass das, was philosophisch nicht begründbar ist, bei ihm gar keine Zweifel im Text wiedergefunden hat.
Genau, es gibt diese eine kleine Stelle, da sagt er, jeder ist immer auf der Jagd. Der eine, die Spinne jagt sozusagen die Fliege im Netz, andere jagen Rehe oder Bären und mancher jagt einen Sarmaten. Also sozusagen ist es in der Tat faszinierend, dass diese Jahrzehnte dessen er sich Marc Aurel mit diesen Feldzügen, Kriegen und anderen Völkern rumschlagen musste, im wahrsten Sinne des Wortes, dass das so wenig Einfluss in den Selbstbetrachtungen gefunden hat, genauso wie auch sein Leben als Kaiser als solches, du hast es vorhin angesprochen, mal so ein paar Stichworte oder immer mal wieder blitzt es auf. Aber das zeigt einfach nur, dass der Fokus der Selbstbetrachtung, und da werden wir dann zu gegebener Zeit vertieft darüber sprechen, ein ganz anderer ist. Also sozusagen wirklich, dass ein Marc Aurel das, was es ist, ja, an sich selbst gerichtet. Also er beschäftigt sich mit sich selber und abstrahiert von sich als Kaiser, von sich als Feldherr und versucht genau das, was Stoizismus irgendwo ausmacht, ja, enthoben der aktuellen Situation für sich, ein Refugium zu finden oder auch Bestätigung dessen, was er tut. Und jetzt muss man natürlich ganz klar sagen, ja, das ist ihm vorgeworfen worden, dass diese Spannung zwischen Philosophie oder philosophischem Anspruch und Politik, der lässt sich nicht lösen. Also ich kann ihn auch nicht lösen und ich will ihn auch gar nicht lösen, sondern das gehört zu der Person Marc Aurel einfach dazu. Und wenn man jetzt nochmal, du hast es die Markussäule angesprochen, ich glaube, da herrschte ein Stück weit zum einen auch dieses römische Selbstverständnis als höchste und auch als, sagen wir, legitimste Zivilisation vor. Ja, also es gibt ja auch im Lateinischen diesen Spruch, sagen wir mal, das Römische Reich hat keine Grenzen. Sagen alles, was das Römische Reich beansprucht, steht ihm auch zu. Und gleichzeitig haben wir auch in der Selbstbetrachtung diese Scala Naturae, also diese verschiedenen Stufen, diese Abgrenzung zwischen der, sagen wir mal, der pflanzlichen Welt, den Tieren, dann kommt der Mensch. Und das im Politischen, Marc Aurel, dass die Germanen oder allgemein die Barbaren, also andere Völker, die nicht das römische Volk waren oder die römischen Provinzen umfasste, sozusagen auch dem Höheren dienen soll und sozusagen keinen Selbstzweck hat. Mhm. Und zweiter Aspekt an der Stelle, wir hatten es auch schon angesprochen, in der Realpolitik war Marc Aurel eher ein Bewahrer. Ja, und deswegen die Verteidigungskriege und auch da gibt es eine kleine Anspielung in den Selbstbetrachtungen, die da heißt, hoffe nicht auf Platons Staat, sondern sei zufrieden, wenn auch nur das Geringste vorwärts geht. Also Marc Aurel war, ich glaube, sehr realistisch in seiner Einschätzung, dass er nicht eben diese Formulierung Platon-Staat, natürlich hatte er nicht wirklich Platon-Staat, also mit dieser verschiedenen Kasten im Sinn, sondern das ist eine Umschreibung dafür, dass, wie es ja auch bei Platon selber heißt, die Staaten dem Untergang geweiht sind, solange nicht entweder die Könige Philosophen werden oder die Philosophen Könige. Mit Platon hatten wir den einen, der meinte, na, er sei jetzt Philosoph, dann müsste er eigentlich der König sein. Und mit Marc Aurel haben wir jetzt sozusagen den König, also den Kaiser. Und ihm war aber klar, dass man ein stoisches Weltreich nicht funktionieren wird. Das wird auch in den Selbstbetrachtungen klar, dass er sagt, also Marc Aurel muss sich ein Stück weit, also so wirkt es, er hat immer, muss sich ein Stück weit dazu zwingen, alle Menschen zu lieben, auch wenn er hasst, was diese Menschen lieben. Also sozusagen, dass den Anspruch, den er hat, den stoische Weitsicht, der Umgang mit den Tugenden und den indifferenten Gütern und dass er festgestellt hat, dass sehr viele Menschen um ihn herum eben genau diese indifferenten Güter, sie streben nach Ruhm, sie streben nach Macht, sie streben nach Geld, das muss ihn sozusagen als Stoiker ein Stück weit wirklich genervt haben, aber gleichzeitig ist es auch der Stoiker, der dann sagt, nein, wie heißt auch eins meiner Lieblingszitate aus den Selbstbetrachtungen, belehre oder ertrage sie.
Ja, ja.
Und genau in diesem Spannungsfeld befinden wir uns und deswegen, und das macht, finde ich, aber natürlich genau die Faszination aus, dass ja trotzdem wir, auch wenn Marc Aurel, wenn wir nicht wüssten, dass er die Selbstbetrachtung geschrieben hat oder stoische Philosophie betrieben hat, ja trotzdem einer der besten Kaiser war, die das Römische Reich hier gesehen hat.
Ja.
Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
Anne, du hast vorhin auch nochmal einen Ansatz gemacht, ne?
Ich glaube, ich wollte auch in die Richtung Feldherrengeschichte und wo du sagst, belehre und ertrage. Gerade jemanden, den er auf jeden Fall ertragen musste, war Avidius Cassius. Was hat der denn verbrochen und wie ist er damit umgegangen? Hat er es ertragen?
Avidius Cassius, auch eine faszinierende Geschichte. Marco Reh war mitten in seinem Germanenfeldzug und war dabei, einen Frieden auszuhandeln. Da kam die Botschaft, dass nicht fälschlicherweise, Avidius Cassius, Statthalter und General in Syrien, sozusagen im südöstlichen Bereich des Reiches, sich zum Kaiser ernannt hat, weil er, und jetzt kommt das Wort fälschlicherweise, dachte, Marc Aurel sei tot. Also da sind sozusagen Informationen, Falschinformationen, Hashtag Fake News.
Gab's auch damals schon,
genau. Und die verbreiteten sich schneller als die entsprechende Berichtigung der Informationen. Und es gibt auch Mutmaßungen, dass dann auch innerhalb des Kaiserhauses durchaus Bestrebungen gab, diesen in der Tat fähigen General und Statthalter zum Nachfolger zu machen. Und man dürfe nicht vergessen, im Jahr 175 war das, da war sein Sohn Commodus, ich habe es jetzt nicht gerade im Kopf, aber 12 oder 13, also faktisch noch zu jung fürs Kaisertum. Und er hat sich erhoben hat den Fehler relativ schnell eingesehen und war jetzt auch nicht so, dass er mit Marc Aurel im wahrsten Sinne des Wortes auf Kriegsfuß stand. Nur war es so, wenn man einmal seinen Hut in den Ring geworfen hat, dann kann man das nicht zurückziehen. Also dann hat er auch das versucht durchzuziehen, hat Legionen gesammelt, hat Ägypten besetzt und hat eben versucht, wirklich durch die Kornkammer, um dadurch Druck auf Rom aufzubauen und so weiter. Die Aktion dauerte nur 3 Monate. Er wurde schließlich von eigenen Offizieren erschlagen. Und es ist auch so, dass dieser Passus auch wiederum einen Ausdruck gibt dessen, wie Marc Aurel, wie die Persönlichkeit Marc Aurels war. Nämlich es war so, dass sich natürlich in so einer Situation müssen sich die Leute bekennen. Und das haben sie in der Tat durch Briefe. Ja, also sie haben Briefe geschrieben, bin ich für dich oder gegen dich? Also sozusagen, auf welcher Seite stehst du? Und diese Briefe wurden, nachdem Avidius Cassius ermordet wurde, dem Kaiser, also Marc Aurel, zur Verfügung gestellt. Und er hat milde walten lassen und hat unter anderem diese Briefe ungelesen verbrennen lassen. Sozusagen, er wollte gar nicht wissen, wer von seinen Untergebenen sich vielleicht auf die Gegenseite geschlagen hat. Oder auch zu den Offenen, die sich zu Avidius Cassius bekannt haben, da gab es also sozusagen ganz wenige Sühneaktionen, wie sie unter anderen Kaisern gang und gäbe waren. Und diesen Zwischenfall nahm Marc Aurel zum Anlass, mal den Osten des Reiches zu besuchen. Wie gesagt, er hatte ja immer sehr viel im Norden, rund um Germanien oder im Nordosten, Armenien, Partherreich zu tun, und dann hat er eine Reise gemacht durch die östlichen Teile und ist auch im Jahr 176 in Athen vorbeigekommen und hat es direkt als Gelegenheit genutzt, philosophische Lehrstühle zu stiften. Und aber nicht nur einen, er hat nicht nur den stoischen, sondern da sind wir wieder bei seinen philosophischen Einflüssen, er hat insgesamt 4, nämlich sowohl für platonische, aristotelische, epikureische und stoische Philosophie gestiftet. Ja, also auch da hat er sich, sagen wir mal, als sehr breit interessierten und auch philosophisch interessierten Kaiser
gezeigt.
Dargestellt. Gezeigt, ja, danke.
Jetzt haben wir ihn ja als Gönner gerade wieder gesehen. Dann lass uns doch nochmal zu einer Kontroverse kommen. Und da würde ich jetzt kurz nochmal einsteigen mit einem Zitat von Richard David Precht. Der war nämlich auch in der Ausstellung von Marc Aurel, und der wurde damit zitiert, dass er in der Sternstunde Philosophie zum Thema Stoa gesagt hat: Wenn ich die Selbstbetrachtung von Marc Aurel lese, kommt mir immer ein kalter Schauer über den Rücken, wenn ich an die Christenmorde denke. Das heißt also nochmal diese Kontroverse aufgemacht, dass zur Zeit Marc Aurels ja auch Christenverfolgungen stattgefunden haben. Und ich habe da neulich auch was drüber gelesen, aber mich würde erst nochmal interessieren, wie ist denn deine Sichtweise da drauf? Also wie stand Marc Aurel dazu? Wie würdest du ihn in diesem römischen Reich von seiner Mechanik her und all dem da einordnen, wenn es um das Thema Verfolgung von Christen ging?
Auch ein sehr interessantes Thema. hat, wir kommen ja später noch auf Literaturempfehlungen, und da gibt es ein ganzes langes Kapitel mit ein paar Dutzend Seiten in der Biografie von Alexander Demant darüber, die Christenprozesse. Also wer sich weiter dafür interessiert, ist da an der richtigen Stelle. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass es hat Christenprozesse, Ermordungen, also sozusagen also Christen wurden dann Tieren zum Fraß vorgeworfen in der Arena. Das war leider gängige Praxis, so muss man sagen. Sozusagen, das war die schlechtmöglichste Hinrichtungsart. Das wurde auch abgestuft. Man durfte sich teilweise aussuchen. Und da wurde eben ja nicht kurzer Prozess gemacht, sondern eher qualvoller Prozess. Und es war so, dass, gehen wir mal ein paar Jahre zurück, es gibt einen Briefwechsel, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht alle durcheinander werfe, zwischen dem Kaiser Trajan und Plinius. Der ist erhalten und es gibt zwei Briefe, in denen Plinius, damals Statthalter von auch irgendwo im östlichen Bereich des Reiches, fragt, was soll ich denn mit den Christen machen? Und es ist ja so, dass das Römische Reich, das war in dem Sinne die Religion war ja, ja, also
hat eher rituellen gesagt, Charakter, ne?
Hatte genau, danke. Rituellen Charakter und war keine Gesinnungsreligion. Das heißt, ich kürze ab. Du konntest glauben, was du willst, solange du den öffentlichen Kulten und besonders natürlich den Opfern gegenüber den Ahnen und dem Kaiser, wenn du das alles richtig gemacht hast und so, wie man es von dir verlangt hat. Und jetzt war es aber natürlich so, dass die Christen sich weigerten, dem Kaiser zu opfern oder zu ihm zu beten, weil sie sagen, nee, es gibt nur einen König und Jesus Christus und so weiter und so fort. Und man hat dann gesagt, man hat ihnen immer die Wahl gelassen, also wenn jemand sozusagen angezeigt wurde, Christ zu sein, also in dem Sinne einer Sekte Mitglied zu sein, wurde verhaftet, verhört, und wenn vor Ort dem Kaiser geopfert wurde, dann freies Geleit, man konnte gehen. Und wer es eben ernst gemeint hat und auf mehrfache Bitte, also man hat sozusagen versucht, den Christen alle Möglichkeiten zu lassen, lebend davon zu kommen, weil man wollte es ja selber nicht. Man hat ja gesagt, komm, mach doch einfach, wie wir wollen, und dann ist doch okay, was du privat machst, sagen wir mal, da sind wir ja relativ entspannt. Und daraus kommt der Bericht oder sagen wir mal diese Bezeichnung des Märtyrers. Ja, das sind aus christlicher Sicht Märtyrer. Und natürlich, das Ganze wurde, also diese Praxis, so wie es zwischen dem Briefwechsel zwischen Plinius und Kaiser Trajan berücksichtigt oder aufgezeichnet wurde, so ähnlich hat es Marc Aurel auch gehalten. Also es wurde immer versucht, eine Lösung zu finden, aber es war auch ganz klar, wenn die Menschen, die Christen, darauf beharrten, dann war einzig die Todesstrafe das Urteil, was gefällt werden konnte. Und ja. Und es gab speziell in Lyon im Jahr 177 eine größere Christenverfolgung, in dem, ich glaube, ein paar Dutzend, ich habe die Zahl jetzt nicht ganz im Kopf, dem Opfer gefallen sind, und immer mal wieder flammte das auf, aber man kann bei weitem nicht davon sprechen, dass unter Marc Aurel eine weitreichende Christenverfolgung oder Christenprozesse stattgefunden haben. Vereinzelt immer wieder ja, aber nicht in dem Maße, die das rechtfertigen würden. Und man dürfe nicht vergessen, bereits zu dem Zeitpunkt waren ja bereits Millionen Menschen im Römischen Reich Anhänger der christlichen Religion.
Ja. Also es war keine systematische Christenverfolgung in dem Sinne. Und das, was ich jetzt noch gelesen hatte, war halt, dass als die Pandemie durchs Reich durchgezogen ist, genauso wie das jetzt auch während der Corona-Zeit war, wurden halt Schuldige gesucht. Und die als Erste als Schuldige angesehen wurden, waren die nicht rituell den Göttern geopfert haben und damit halt die Götter verärgert haben. Und wer hat eben den Göttern nicht geopfert? Das sind natürlich auch die Anhänger anderer Religionen, nämlich das Christentum gewesen. Und da wurde so beschrieben, dass dadurch halt in vielen Provinzen Christen hingerichtet wurden. Also tatsächlich dann eher so pogromartig, so, weil die sind anders und die sind da schuld. So, also dass so ein Charakter da auch reingekommen ist, dass es aber eben nicht zentral koordiniert war in dem Sinne. So, aber ich glaube, ne, man will es jetzt auch nicht zu sehr exkulpieren, was dahinter stand, ist schon das, was du auch gesagt hast. Ne? Ihr müsst der rituellen Praxis Genüge tun, sonst auch ohne Pandemie haben wir hier einen Ärger, haben wir hier ein Problem.
Genau.
Ja, und zumal ja auch von, also Christus selber soll ja gesagt haben, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Also die Steuern zahlen sollten die Christen ja, sondern also wobei ja auch in der Religion vorgesehen ist, sondern eben eine Trennung zwischen dem Religiösen und dann kann man ja durchaus, auch wenn ich mit Richard David Precht nicht immer einer Meinung bin, durchaus sagen, ja, warum hat Marc Aurel da, also kann man schon die Frage stellen, warum wurde auf diese Huldigung noch weiter bestanden? Wo war da jetzt der Mehrwert, wenn der Staat ja bekommen hat, was ihm zumindest finanziell und auch was die Sicherheit dann sozusagen anging, bekommen hat?
Ja, genau. Prinzipiell kann man schon sagen, dass Marc Aurel in Gerichtsverhandlungen oder ein Urteil immer versucht hat, der Freiheit, also jetzt mal in Bezug weniger auf die Christen, aber mehr auf die Sklaven einzugehen, in diverseste mögliche verästelte Urteile. Und er wollte immer deutlich machen, oder er hat auch mal sehr viel Zeit auf Urteile und Begründungen verwandt, um deutlich zu machen, dass man nicht, sozusagen, was will das Gesetz eigentlich sagen? Und wir dürfen ja nicht vergessen, wie gesagt, zwar hatte man die Möglichkeiten, sich beim Kaiser anhören zu lassen, aber dieser Verwaltungsapparat, der war ja so vielschichtig und mehrgliedrig, dass natürlich ein Statthalter oder eine Provinzregierung nicht jedes Mal und für jeden Fakt, also das konnte nicht immer alles nach oben. Das musste ja teilweise eigenständig entschieden werden, was ja auch gut so ist. Sonst hätte diese ganze Verwaltungsmechanik überhaupt gar nicht funktioniert. Und deswegen, in der Tat. Also das, und zweiter oder noch ein Fakt, kurze Anmerkung dazu, wir dürfen ja nicht vergessen, von wem uns diese Sachen überliefert wurden. Und natürlich, wir wissen alle, die Sieger schreiben die Geschichte. Folglich konnte natürlich auch die christlich inspirierte Geschichtsschreibung ihre Sicht der Dinge in den Jahrhunderten, die danach kamen, natürlich präsenter darstellen als die Stimmen, die bis dahin schon verhallt waren. Das gehört ja natürlich auch zur Wahrheit dazu.
Ist dabei aber auch noch, dass Marc Aurel auch von christlichen Autoren sanktifiziert wurde im Nachgang, weil man ihn wieder als guten Kaiser gesehen hat, der pflichtbewusst und tugendhaft seinen Staat geführt hat. Also es ist schon sehr spannend, wie vielschichtig und schillernd irgendwo auch so dieses Marc-Aurel-Bild in der Geschichte sich darstellt. Plus dann auf einmal, als dann im 16. Jahrhundert die Selbstbetrachtung als Buch in Europa verfügbar waren, auf einmal er dann auch noch Philosoph war. So, also die Person hat sozusagen mit ihrem Nachruf viele Wandlungen, glaube ich, durchlitten und aber in Summe kommt
bis hin zu Twitter bei Elon Musk.
Ja. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass genau da hat sich Marc Aurel geirrt in seinen Selbstbetrachtungen. Wie oft schreibt er, alles wird vergessen sein, alles ist nur von kurzer Dauer und zählt ja auch die verschiedenen Kaiser auf, die alle gestorben und vergessen sind und wie viele andere noch. Und das bezog er auch auf sich selbst. Das meinte er ja ernst. Und da in dem Fall hat er sich geirrt, dass wir ihn noch knapp 2000 Jahre nach seinem Tod lesen. Oder ich bin mir ziemlich sicher, dass wir 2000 Jahre nach seinem Tod im Jahr 2180 immer noch Marc Aurel lesen werden. Also wir drei konkret jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, dass da die Prognose, die traue ich mir zu. Und das finde ich mehr kann ja eigentlich nicht. Weil es eben das Historische, und ich glaube, ich könnte langsam mal überleiten zu den Lektüre-Empfehlungen, wenn ihr mich lasst.
Versuch mal ein Fazit zu ziehen.
Genau, wir hätten sicherlich noch Material für viel, viel mehr, aber an der Stelle, glaube ich, soll's genügen, dass wir, dass es die Person oder der Kaiser an sich ist schon faszinierend und kann ich an der Stelle, wer sich weiter damit beschäftigen möchte, kann ich im deutschsprachigen Bereich, kann ich drei Biografien empfehlen. Und zwar sind geschrieben jeweils von Althistorikern. Warum ich das sage, dazu komme ich gleich. Und zwar die erste und auch die älteste ist von Klaus Rosen aus der Reihe der Rowohlt-Monographien. Also kennt man vielleicht diese kleinen Bändchen, von denen es ganz, ganz viele gibt. Und es ist eine sehr knappe, sehr dichte Einführung und ist ideal geeignet für Leser, Leserinnen, die sich vor allem vielleicht für die Philosophie Marc Aurels interessieren, aber einfach vorneweg einfach mal so ein so einen kleinen Einblick in sein Leben und Wirken als Kaiser erhaschen möchten. Dafür ist es völlig ausreichend. Und am anderen Ende des Spektrums befindet sich wirklich ein dicker Schinken, und zwar die Biografie von Alexander Demant aus dem Jahr 2018. Das sind ja 600 Seiten, wirklich ein sehr, sehr dicker Anmerkungsteil, und der nicht nur sich über das Leben von Marc Aurel, sondern auch so drumherum. Also er beginnt auch, wie das Römische Reich als solches aufgebaut und strukturiert war zur Zeit Marc Aurels, bespricht auch einzeln Realien, wie ich schon angesprochen hatte, Münzfunde, das Reiterstandbild der Caballus, der sollte jeder mal vielleicht im Geldbeutel nachschauen, ob er vielleicht Marc Aurel mit sich rumträgt, denn auf der italienischen 50-Cent-Münze auf der Rückseite ist das Reiterstandbild abgebildet, und oder eben zum Beispiel die Markussäule. Also da ist ein breites Feld, römische Geschichte, sehr viele Personen. Also da muss man sagen, da muss man ein gewisses Mindestmaß an Interesse einfach für die ganze Zeit mitbringen. Da ist man da wirklich gut aufgehoben und kann da viele Stunden mit verbringen. Warum sage ich das mit den Althistorikern, dass bei Demant sind auch ungefähr 40 Seiten zum Bereich Philosophie geschrieben, also indem er auch versucht, sagen wir mal, besonders die Selbstbetrachtungen, ich sag einfach mal, thematisch zu ordnen. Das ist nicht falsch, aber ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Da ist er einfach Historiker sammeln ja vor allem und versuchen, irgendwie in sinnvolle Zusammenhänge zu bringen. Und das macht er auch, sagt, sonst sehr gut. Aber für den Bereich Philosophie bei Marc Aurel, da gibt es andere Empfehlungen, wo wir an den anderen beiden Podcasts was dazu sagen werden. Und dazwischen, also jeder, der sich zwischen ganz wenig und ganz viel entscheiden will, dem sei noch die Biografie von Jörg Fündling aus 2008 ans Herz gelegt. sowohl vom Umfang ungefähr dazwischen als auch stilistisch. Lässt sich sehr gut flüssig lesen, also ist für einen Historiker auffallend spannend geschrieben und teilweise etwas wertend und manchmal ein bisschen psychologisierend, aber wenn man darüber hinweg sieht, kann man da viel Spaß dran haben, und es ist auch als Hörbuch erschienen. Also vielleicht, wer noch mehr hören möchte, kann sich das Buch als Hörbuch anhören. Und genau, die drei Biografien, aus denen sich auch die Informationen, die ich hier euch mitgebracht hatte, speisen, die stammen größtenteils eben aus diesen Quellen. Genau.
Ja, ja, Anne, toll, du hast mal ganz besondere Formen, ne, der Biografie. Den Verissimus, den Cartoon.
Achso, du meinst mich jetzt?
Ja.
Ja, ich habe für meine Tochter habe ich Ryan Holidays Der Junge, der Kaiser werden wollte, bei einem Gewinnspiel gewonnen tatsächlich. Ich habe noch nie was gewonnen, aber dieses Buch habe ich gewonnen. Und da hat ja Ryan Holiday geschrieben über die Geschichte von Marc Aurel, gerade eben als Kind, und die Beziehung zu seiner Mutter und seinen Lehrern. Rusticus kommt vor natürlich. Ja, also wer ein Kinderbuch sucht oder einen sehr bebilderten Zugang haben möchte, dem kann ich das empfehlen.
Ja, und Donald Robertson hat noch den Verissimus, ne, als wirkliches Comicbuch, in dem
als Graphic Novel, ne?
Ja, als Graphic Novel. Das ist auch nochmal ganz spannend. Stimmt. Also es gibt wirklich unterschiedliche Zugänge, und vielleicht ist ja durch die Folge heute nochmal so ein bisschen Interesse auch dadurch entstanden, nicht nur den Text und die Philosophie von Marc Aurel zu lesen, sondern wirklich ein bisschen mal auf den Menschen, seine Zeit und auch seine Historie zu schauen, weil man merkt ja, da ist so viel eigentlich, was da drin steckt und was auch, glaube ich, tatsächlich eine Lesehilfe mit sich bringt, wenn man dann nachher in die Selbstbetrachtung reinguckt, weil man das ein oder andere doch einen Tick besser vielleicht einordnen kann, neben der philosophischen Analyse, die ja dann auch nochmal sehr anspruchsvoll ist.
Genau, und die beiden Sachen werden wir in den nächsten Folgen machen.
Genau.
Tino, wenn wir uns alle etwas erholt haben von heute, dann werden wir frisch und wohlmotiviert in die Selbstbetrachtung einsteigen. Und da freue ich mich schon drauf. Tino, erstmal danke für heute, dass du mit uns all dein Wissen zu der Person Marc Aurel geteilt hast. Ich glaube, da ist ein ganz vielschichtiges Bild jetzt entstanden.
Ja, ganz toll.
Ja, danke euch für die Einladung, und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen.
Ja. Wenn es das Schicksal will.
So lassen wir es stehen. Danke, Adi.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Wenn du möchtest, erzähle aber auch gerne Freunden von diesem Podcast, sodass sie gemeinsam mit dir auf den Weg der Stoa gehen können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zock.